Und jetzt dürfen wir uns gemeinsam freuen auf die Katechese mit dem Jugendbischof Eleganti. Wollen wir auch noch für ihn ein Ehre seinem Vater beten, damit er die richtigen Worte findet, um unsere Herzen zu berühren. Ehre sei dem Vater,
dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in die Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich begrüße ganz kurz meine Jugendlichen aus der Schweiz, aus Winterthur. Sali miteinander. Super, dass ihr da seid. Schön. Ja, liebe Jugendliche, wir haben es gesungen, dass Dunkelheit die Völker umfängt. Die Frage stellt sich, wer ist der liebe Gott? Thomas von Aquin hat 30 Bände darüber geschrieben und am Anfang sagt er ganz einfach und lapidar, wer Gott ist, können wir nicht wissen. Und Johannes, der Evangelist, sagt es zu Beginn seines Evangeliums, niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist, nämlich Jesus, und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Er hat uns offenbart, wer der verborgene Gott ist. Die Philosophen haben natürlich darüber nachgedacht und sind auch zu ihrer Intuition oder Vorstellung gekommen. Platon sagt, Gott ist das absolut Gute und Schöne. Das kommt unserer Vorstellung von Gott, Gott ist die Liebe, schon sehr nahe. Aristoteles, wieder ein bisschen rationalistischer, Gott ist der erste Beweger, der selber nicht auch wieder bewegt wird, dass er sich nicht irgendjemandem verdankt, sondern ganz aus sich selber alles in Bewegung setzt. Wir könnten sagen, jüdisch, Gott sprach und es wurde. Gott hat alles ins Sein, ins Leben gesetzt. Er ist der Ursprung. Die Wissenschaft sagt, im Anfang war der Urknall eine Hypothese und das Universum expandiert. Aber wer war vor dem Knall? Warum hat es geknallt? Warum hat es so geknallt, dass eine so fantastische Schöpfung hervorgeht, eine solche Entwicklung, Evolution, dass am Schluss der Mensch dasteht, der das Universum erkennt und darüber nachdenkt, wer bin ich, woher komme ich, wer hat diese Welt gemacht, was ist der Sinn dieses Lebens. Aber ihr spürt es selber, letztlich könnte uns doch kein Mensch sagen, wer Gott ist, der Schöpfer des Universums. Denn niemand hat ihn gesehen. Niemand hat diese Kompetenz oder diesen Stand, dass er mir sagen könnte, wer Gott ist, wenn nicht Gott selbst aus sich herausgehen würde und sich dem Menschen, den er ja geschaffen, gewollt, für sich geschaffen hat, alles ist auf ihn hin und durch ihn geworden und ohne ihn ist nichts geworden, als der Mensch ist geschaffen, um Gott zu erkennen. Und Gott hat in ihn auch die Möglichkeit hineingelegt, dass er Gott erkennen kann. Aber Gott muss zuerst aus sich selbst heraustreten. Und so hat Gott begonnen, sich zu offenbaren, hat einen Menschen erwählt, Abraham. Abraham macht mit diesem verborgenen Gott eine Gotteserfahrung. Dann Mose. Zu Moses spricht er aus dem brennenden Dornbusch. Moses fragt ihn nach dem Namen und Gott sagt ihm, was fragst du mich nach meinem Namen? Ich bin, der ich bin. Letztlich kann man Gott nicht mit diesem oder jenem Begriff fassen oder Bild vergleichen. Er ist immer mehr als alles, was ich sagen, denken, definieren und mir vorstellen könnte. Und so antwortet Gott sehr geheimnisvoll im brennenden Dornbusch zu Mose als der Absolute, der aber da ist, der mit ihm redet. Zieh deine Schuhe aus. Hier ist ein heiliger Ort. Ich rede mit dich. Ich will etwas von dir. Ich sende dich. Und so geht die Geschichte, die Gotteserfahrung des Volkes Israel weiter. Die Propheten, die Könige, Israel macht eine Erfahrung. Diese Erfahrung mit Gott wird aufgeschrieben in den Heiligen Schriften Israels und alles geht auf einen bestimmten Punkt hin. Auf das Unvorstellbare, was sich nie ein Mensch vorstellen hätte wollen. Die Philosophen schon gar nicht, die sagen, es ist nicht möglich. Die Philosophen sagen, es ist nicht möglich, dass Gott Mensch wird. Dass Gott in die Geschichte hineingeht, dass Gott der Absolute, der Jenseitige, der über allem steht, hinter allem und durch nichts gefasst werden kann, dass der in die Geschichte, in mein Leben, in meine Biografie, in die Biografie des Propheten Jesaja, Jeremia, des Königs David, des Volkes Israels, dann der Jünger, dass Gott in diese, meine Geschichte hineingeht und wirkt und zu mir redet und etwas von mir will, mir vielleicht auch zu nahe tritt. Das hätte man sich nicht vorstellen können. Die Philosophen sagen, das ist nicht möglich. Wenn Gott absolut ist, dann kann er sich nicht begrenzt zu verstehen geben, in einer menschlichen Sprache aramäisch reden und nicht griechisch oder lateinisch, ist alles zu begrenzt. Und doch, der Engel Gabriel sagt es der Jungfrau Maria, bei Gott ist nichts unmöglich. Wer bin ich als Mensch mit meiner ganz beschränkten Vorstellung, Intelligenz und Fassungskraft, dass ich über die Möglichkeiten Gottes urteilen kann, dass ich als Mensch sagen kann, das kann Gott nicht. Gott kann nicht Mensch werden. Das ist unmöglich. Das geht mir nicht in den Kopf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Dann mache ich ja mein Denken zum absoluten Maßstab. Ich setze mein Denken über Gott, den ich ja gar nicht kenne, dessen Wesen ich noch nie geschaut habe, der absolut geheimnisvoll und unzugänglich ist, in einem unzugänglichen Lichte wohnt. Und ich sage, ich entscheide, was Gott kann und was Gott nicht kann. Was er tut, was er nicht tut, was er getan hat oder nicht getan hat. Und da sagt der Engel Gabriel zu Maria etwas ganz Wichtiges. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn Gott Gott ist, dann hat er alle Möglichkeiten. Und wenn Gott Gott ist und überhaupt eine Welt schafft, das ist ja schon das Wunder, warum bin ich überhaupt? Warum ist nicht viel mehr nichts? Warum gibt es überhaupt etwas, nämlich die Welt, das Universum, Rio de Janeiro und mich? Warum? Warum ist nicht nichts? Also wenn Gott schon eine Welt schafft und will, dann kann er doch sie auch so schaffen, dass sie Möglichkeiten in sich hat, auch die Möglichkeit, dass er selber erscheint, in die Welt kommt, ein Mensch wird. Und das ist das, was wir glauben. Es ist natürlich unglaublich. Das ist unglaublich. Wer hätte sich das gedacht? Ja, es gab schon so bei den Griechen Vorstellungen, dass Zeus irgendwie sich verkleidet und einer schönen der Europa erscheint, verkleidet und sie verführt. Aber das ist alles so menschlich. Das ist so irgendwie nur so eine Projektion von unserem Leben auf die Götterwelt. Die lügen, die sind eifersüchtig, die haben die gleichen Schwächen. Können die Gott sein, wenn die sind wie ich? Genauso fehlerhaft und anfällig und schwach wie ich. Da sieht man, das ist schon eher menschliches Denken. Aber das, was sich da in der Geschichte Israels zeigt, in der Erfahrung der Propheten mit Gott, und das, was sich am Ende in der Fülle der Zeit in Jesus zeigt, das ist dann doch ganz anders. Dass Gott so liebt, dass er mir die Füße wäscht, das kann man sich ja nicht vorstellen. Dass Gott so ist, dass er uns gebietet, die Feinde zu lieben. Das ist total gegen alle menschliche Logik. Könnte irgendein menschlicher Lehrer das auf sich empfehlen, dann sagt doch jeder, ich sehe nicht ein, warum ich jemanden lieben soll, der mir das Böse will. Warum soll ich jemanden segnen, der mich flucht? Warum soll ich jemandem verzeihen, der meiner Frau oder meinem Kind das angetan hat? Also das, wisst ihr, der Hauptmann, der viele Verbrecher sterben gesehen und viele Hinrichtungen durchgeführt hat, der sagt im Augenblick des Todes Jesu, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. In einer anderen mündlichen Tradition nach Luca, das war ein gerechter Mensch. Er hat gespürt, da ist Gott. Das ist nicht gewöhnlich. Ich kreuzige hier nicht einen der vielen, die ich schon am Kreuz sterben gesehen habe. Er sieht Jesus nur sterben, wie er betet für seine Feinde, wie er stirbt und merkt, da ist Gott. Da waltet Wahrheit. Da ist etwas Größeres. Er hat keine Wunder gesehen. Andere haben riesige Zeichen gesehen. Ruf einmal deinen Freund, der schon im Grab ist und schon in der Verwesung ist und stinkt. Als mein Papa gestorben ist, war es sehr heiß. Schon nach 1,5 Tagen habe ich es schon geschmeckt. Und da habe ich an den Lazarus gedacht. Und dann habe ich gedacht, geh jetzt zum Sarg und sag, Papa, steh auf, wenn man schon riecht. Das macht dann nicht jeder. Und das hat Jesus getan vor seinem Leiden. Er hat also große Zeichen getan und doch haben sie nicht geglaubt. Aber dieser Hauptmann ist berührt und spürt, dass hier etwas Größeres geschieht, nur weil er ihn sterben sieht. Also Jesus ist etwas ganz Außergewöhnliches, Unvergleichliches. Wenn ich die Philosophien der Welt anschaue, soweit ich sie halt kenne mit meiner Bildung, und die Religionen der Welt, dann komme ich immer wieder zum gleichen Ergebnis: Jesus ist unvergleichlich, einmalig. Wenn er es nicht ist, dann warte ich auch auf keinen anderen. Wenn Jesus nicht das ist, was er zu sein beansprucht hat, nämlich der Sohn Gottes zu sein, und zwar wesensgleich dem Vater. Er sagt ja, wie der Vater, nämlich der Gott Israels, der absolute, verborgene, das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben, das Göttliche. Und er tut Dinge, die eigentlich nur Gott tun darf. Er vergibt die Sünden. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Er maßt sich die Autorität Gottes an. Warum? Weil er Gott ist. Aber das nimmt man ihm nicht ab. Das glaubt man ihm nicht. Du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott, weil du Gott deinen Vater nennst, und zwar auf diese exklusive, einzigartige Weise, wie kein gläubiger Jude Gott seinen Vater genannt hat bis jetzt. Kein König, kein Prophet und auch nicht das Volk. Und Jesus beginnt damit schon mit 12 Jahren. Als er im Tempel zurückbleibt und den Eltern, den Erstaunten sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Ja, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Maria zeigt auf Josef, dein Vater, nämlich der Pflegevater, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sagt, wusstet ihr nicht, dass mein Vater, der zeigt nach oben, nicht der Josef. Und das mit 12 Jahren. Und er benutzt ein Wort, das alle Evangelisten im Originalton übersetzen, nämlich Abba. Sie übersetzen es nicht auf Griechisch. Sogar Paulus, der seinen Korintherbrief und den Römerbrief geschrieben hat, 20, 30 Jahre nach dem Tod Jesu, übersetzt das Wort nicht. Er hat uns von seinem Geist gegeben und in diesem Heiligen Geist dürfen auch wir zu Gott Abba sagen, wie Jesus Abba gesagt hat. Papa heißt das, aus der Kindersprache. Also er hat eine Intimität mit dem Gott Israels, eine Verbindung mit ihm. Er fühlt sich als sein Sohn. Er lebt nur für ihn, um seinen Willen zu tun, um für seine Ehre. Er ist sich selber ganz sicher, dass er und der Vater eins sind, dass sie zusammengehören, dass er das Bild Gottes in dieser Welt ist. Herr, zeig uns den Vater. Zeig uns den Vater, dann glauben wir, sagt der Philippus. Und dann sagt Jesus, Philippus, jetzt bin ich schon so lange bei euch und lehre, du siehst mich tagtäglich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, dieser verborgene, absolute Gott, den niemand gesehen hat und über den niemand mir kompetent Auskunft geben könnte, der wird plötzlich berührbar, anschaubar, anfassbar, hörbar, sehbar im Sohn. Wer mich sieht, Philippus, sieht den Vater. Wie kannst du fragen, zeig mir den Vater. Ich bin die Offenbarung, das Antlitz Gottes. Ich bin das Wort des Vaters. Und ehe Himmel und Erde vergehen, und die werden vergehen, rein naturwissenschaftlich wird es da mal zu heiß. Das ist alles vergänglich, die ganze Welt, aber meine Worte nicht. Meine Worte werden nicht vergehen. Warum? Weil sie die Wahrheit sind. Weil sie die Wahrheit sind. Das sagte vor Pilatus. Dazu bin ich gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Ich bin sie, da sagt der Pilatus, der Gebildete. Was ist Wahrheit? Die Griechen sagen das so, die Juden so, die Muslime so, die Buddhisten so. Wer hat die Wahrheit? Du hast sie nicht gepachtet. Das sagt man uns auch heute. Ihr habt die Wahrheit nicht gepachtet. Das ist Anmaßung. Das ist eine Art von Imperialismus, von Anmaßung, von Hochmut. Du meinst als Christ, du müsstest der ganzen Welt die Wahrheit bringen. Ist meine Wahrheit nicht genauso gut wie deine? Habe nicht auch ich eine Gottesahnung? Warum ist deine Gottesahnung besser als die meine? Warum soll Mohammed nicht größer sein als Jesus? Warum ist Jesus der Sohn Gottes? Könnte ja sein, theoretisch, dass Gott Mensch wird. Könnte ja sein, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Dann ist er aber größer als Mohammed. Wie er selber sagt, alle, die vor mir da waren und nach mir kommen, sind Diebe. Also Jesus hat schon einen Anspruch gesetzt, nicht ich als Christ. Ich, der Anspruch setzt Jesus. Er sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Er ist anmaßend, nicht ich. Er hat es behauptet, Gott zu sein, der Sohn Gottes. Natürlich nicht so plump. Er hat nicht gesagt, hey, du, ich bin Gott, du musst da niederknien vor mir. Das hat er nicht. Dann hätten sie ihn gleich gesteinigt. Die Verwandten haben sogar gesagt, er ist von Sinnen, er spinnt. Wir müssen den verwahren. Warum? Weil sie immer wieder gespürt haben, er beansprucht etwas zu sein, was eigentlich einem Menschen nicht zusteht. Denn ein Mensch kann nicht Sünden vergeben und zum Gelähmten sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das kann jeder sagen, kann man ja nicht kontrollieren. Damit ihr aber wisst, dass ich Vollmacht habe, hier auf Erden Sünden zu vergeben, sage ich, steh auf, nimm dein Bett und geh. Also, da leuchtet etwas durch, da schimmert etwas durch, eine Autorität, ein Anspruch, ein Wahrheitsanspruch, eine Würde. Wer ist dieser, Die Henkers, Diener des Sanhedrin, die ihn hätten eigentlich verhaften sollen, die gehen unverrichteter Dinge zu den hohen Priestern zurück und sagen, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Dann sagen die, seid auch ihr Jünger geworden. Die machen sich lustig über die. Sie haben gespürt, er lehrt nicht wie unsere Lehrer. Man könnte meinen, er wäre ein Rabbi. Aber es gibt dann doch Unterschiede. Welcher Rabbi hat von seinen Schülern verlangt, wenn ihr Vater und Mutter nicht mehr liebt als mich, seid ihr meiner nichts wert? Das könnte ja nur ein Sektierer so etwas verlangen. Hat aber Jesus, darf er aber nur, wenn er Gott ist, nur wenn er Gott ist, darf er von mir verlangen, dass ich ihn, Gott, mehr liebe als meine Eltern und meine Nächsten. Normalerweise haben die Jünger den Rabbi gewählt. Paulus, Saulus ging nach Jerusalem, um ein Jünger des Gamaliel zu werden. Der Jünger wählt den Lehrer. Bei Jesus ist es umgekehrt. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch gewählt. Und ich will von euch alles, auch das Leben. Das ist unglaublich. Und dann sagt Jesus bei sämtlichen Autoritäten Israels, dass er mehr ist und größer. Abraham, der Vater Israels, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie die Steine auf, um ihn zu steinigen oder den Abhang hinunter zu stürzen. Mose, die Autorität in Israel, Moses hat euch gesagt, bei der Scheidung, ein Brief ausstecken, ich aber sage euch, Jesus korrigiert die höchste Autorität im Volk Israel. Er sagt, er sieht aus wie ein Prophet. Die Jünger, die Leute sagen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden, weil sie seine Wunder sahen, seine Zeichen. Jesus aber sagt, hier ist einer, der mehr ist als Jonas, mehr ist als ein Prophet. Salomon war der herrlichste, der weiseste König in Israel. Und Jesus sagt, hier ist einer, der mehr ist als Salomon. David war der König par excellence. Und Jesus sagt, warum nennt denn David den Messias, nämlich mich, seinen Herrn, wenn er der Sohn Davids ist? Er steht also über dem König. Also man sieht, Jesus ist mehr als alles, was vor ihm war. Und doch deutet alles auf ihn hin. Er lehrt den Jüngern von Emmaus nach der Auferstehung, dass die ganze Schrift von ihm redet. Und da zeigte er ihnen anhand der Schrift, an den Prophezeiungen, dass er die Erfüllung von all dem ist. Dass das alles in ihm war. Wird, was die Propheten gesehen haben. Abraham hat meinen Tag gesehen und sich gefreut. Ja, wie kannst du sagen, Abraham hat dich gesehen? Du bist nicht einmal 35 und du willst Abraham gesehen haben. Sie nehmen immer alles wörtlich und verstehen es nicht im Geist. Und doch lässt Jesus immer mehr durchblicken, wer er ist, nämlich der Sohn Gottes, letztlich Gott. Er sagt nicht, ich bin Gott. Er sagt es immer verhüllt, so dass wir es fassen können, aber dass wir draufkommen. Von sich hat er immer vom Menschensohn geredet. Und diesen Begriff kannten die Leute nicht mehr. Wer ist dieser Menschensohn? Verstehe ich nicht. Was meint er mit Menschensohn? Menschensohn, das war eine Vision des Propheten Daniel 300 vor Christus. Daniel sieht einen wie ein Menschensohn. Er ist nämlich Mensch und doch nicht nur Mensch, weil dieser Menschensohn wird zur Rechten des Hochbetagten, nämlich Gottes, erhöht und kommt als Richter der Welt. Er hat göttliche Würde bei Daniel in dieser Schau, der Menschensohn. Ich sah einer wie den Menschensohn. Und dieses Bild nimmt Jesus und wendet es auf sich an. Er sagt 70 Mal bei den Evangelien von sich, ich bin der Menschensohn. Der Menschensohn muss leiden. Er wird den Heiden ausgeliefert, er wird gekreuzigt, angespuckt werden und so weiter. Er muss in die Niedrigung. Das andere Bild, das stammt von Jesaja, vom Propheten, der Gottesknecht, der leiden wird, unsere Krankheiten auf sich nehmen wird. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja, der Prophet, sagt, sieht auch diese geheimnisvolle Gestalt, aber er sieht sie in der Erniedrigung, im Leiden. Er sieht den Gottesknecht als einen Leidenden, der die Sünde der Welt auf sich nimmt und alles Böse sühnt mit seinem Sterben. Und Jesus nimmt jetzt beide Traditionen vom Jesaja, der Gottesknecht, der Leidende, und vom Daniel, der Menschensohn, der Erhöhte, und nimmt das zusammen in seiner Person und sagt, der Menschensohn wird leiden, erniedrigt werden, aber auferstehen, er wird erhöht werden. Musste der Messias nicht all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit hineinzugehen, in diese Erhöhung? Und das sagt er vor dem hohen Priester am Schluss im Prozess. Der hohe Priester beschwört ihn: Bist du? Ich beschwöre dich, wenn der hohe Priester einen Angeklagten unter Schwur verpflichtet, dann muss er die Wahrheit sagen. Sonst verflucht sich der Mensch selber, wenn er da nicht die Wahrheit sagt. Also ich beschwöre dich, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, du sagst es, ich bin es. Und jetzt? Und ihr werdet den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels, in der Herrlichkeit Gottes als endzeitlicher Richter. Und das war nun definitiv und endgültig Blasphemie, Gotteslästerung. Der hohe Priester zerreißt sich offiziell die Kleider. Das war die stärkste Geste. Wenn Gott gelästert wird, muss er sich die Kleider zerreißen. Er lästert Gott. Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt es selbst gehört. Er muss sterben, weil er nur ein Mensch ist in seinen Augen und sich selbst göttliche Würde anmaßt. Deswegen musste er sterben. Aber es war wahr. Jesus hat sich das nicht angemaßt. Er war der Sohn. Und letztlich haben die Jünger, die auch irre geworden sind an ihm, die Jünger, denn welcher Mensch könnte sagen, wenn du nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkst, hast du nicht das göttliche Leben in dir? Dann sagst du doch auch, der spinnt, das ist unerhört. Das haben genau die 70 Jünger gesagt, und das sind die, die ihm ganz nahe standen, die 70, die immer mit ihm gezogen sind. An diesem Punkt sind sie ausgestiegen und haben gesagt, das ist unerträglich, diese Rede ist hart, sie ist unerträglich, er kann das aushalten. Und von dem Moment an sind sie nicht mehr mit ihm gezogen. Schau, nur ein Gott, der Mensch wird und einen Leib hat, kann seinen Leib zu einem Sakrament machen. In der Ehe mache ich ja auch aus meinem Leib ein Sakrament. Ich gebe mich im Leib meiner Frau und werde ein Leib, ein einziges mit ihr. Meine Liebe drückt sich da aus durch den Leib. Und Gott wird Mensch und das Wort ist Fleisch, Leib geworden, hat einen Leib und jetzt kann er mir seinen Leib geben, um mit mir eins zu sein, in mir zu bleiben und du in mir und damit du aus mir lebst. Aber das ist Gott, der hier redet. Nicht nur ein Mensch, kein Sektierer, kein Wahnsinniger. Und das sagt Jesus. Und das nimmt er nicht zurück. Die 70 sind weggegangen. Am Schluss standen noch die 12 vor ihm. Und er sagt, wollt auch ihr gehen. Aber ich nehme das nicht zurück. Ihr könnt gehen. Ich bleibe dabei. Jetzt kannst du ihm glauben oder nicht. Etwas dazwischen gibt es nicht. Entweder du glaubst ihm oder du glaubst ihm nicht. Und dann hat er beim letzten Abendmahl das eingesetzt und am nächsten Tag vollzogen. Er ist gestorben am Kreuz. Das ist gedeckte Währung, nicht ungedeckter Scheck. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Am Abendmahl, beim letzten Abendmahl. Aber am nächsten Tag tut er es. Es ist Faktum. Es ist Realität. Er meint das so. Er tut es. Und er sagt die Wahrheit. Aber das haben die nicht gecheckt. Sie merken es erst allmählich, letztlich nur durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, der ihnen noch einmal alles ausdeutscht und sie noch einmal an alles erinnert. Und sie erleben es natürlich, weil er vor ihnen steht. Und dem Thomas könnt ihr es abnehmen. Der hat nicht einfach den Frauen geglaubt und den ersten Zeugen, dass die da vielleicht eine Halluzination oder eine Vision oder ein Gespenst gesehen haben. Aber du kannst der Maria Magdalena, die unter dem Kreuz stand und Jesus brutal sterben sah, du kannst der nicht 3 Tage später erzählen, er lebt. Glaubt ja kein Mensch. Das Grab war leer. Aber die Feinde haben gesagt, die Gegner, die Jünger sind gekommen, haben ihn geklaut und jetzt erzählen sie, er sei auferstanden. Also das Gerücht hat sich gehalten, das Grab war offensichtlich leer. Kommt darauf an, wie man das interpretiert. Die Jünger aber hatten Erscheinungen des Herrn. Und Thomas sagt, wenn ich nicht hineingreife in seine Wunden, glaube ich nicht. Das heißt, wenn ich mich nicht selbst davon überzeugen kann, dass der Leib, der am Kreuz hing, und durchbohrt wurde, dass das der Leib ist, der hier vor mir steht, aufersteht, dass das Jesus ist, wirklich der historische, glaube ich nicht. Der hat dem Petrus nicht geglaubt, der Magdalena nicht geglaubt, dem Jakobus nicht geglaubt, der hat den Elfen nicht geglaubt und 10 Tage später, als sie wieder beisammen war, erscheint ihnen Jesus als Auferstandenen, geht auf Thomas zu und sagt, da, Thomas, leg jetzt deine Hände in meine Wunden. Und was sagt Thomas? Das ist ja absolut der Höhepunkt. Da sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. Merkt ihr jetzt, dass Gott Mensch wurde? Er hat im Auferstandenen die Gegenwart Gottes erlebt, weil Jesus noch vor seinem Leiden gesagt hat, reißt diesen Tempel nieder und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Das war auch eine Aussage der Zeugen gegen ihn. Er hat gesagt, er reißt den Tempel aus Stein in Israel nieder und baut ihn in 3 Tagen auf. Sie haben es wieder irdisch verstanden. Er aber meinte, sagt Johannes, seinen Leib. Später, als er auferstanden war, erinnerten sich die Jünger, dass er das gesagt hatte. Mit anderen Worten, im Tempel Israels war nach jüdischem Glauben die Gegenwart Gottes. Da hat Gott gewohnt. Als Salomon den Tempel eingeweiht hat, kam eine lichte Wolke. Diese Wolke ist auch auf Tabor über Jesus gekommen und aus der Wolke die Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die Gegenwart Gottes, die Wolke, die dem Volk Israel vorausgezogen ist beim Exodus, die auf den Tempel kam bei der Einweihung. Der Tempel war der Ort, wo Gott wohnt. Und wenn Jesus sagt, reiß diesen Tempel nieder, sagt er, da, mein Leib, das ist der wahre Tempel. Da ist die Gegenwart Gottes. Da handelt, redet und da stirbt Gott für dich. Und in 3 Tagen baue ich diesen Tempel wieder auf. Ich werde auferstehen, weil ich gebe mein Leben freiwillig hin. Niemand entreißt es mir. Ich gebe es freiwillig. Für das Leben der Welt und zur Vergebung der Sünden. Und das merkt Thomas. in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Und deswegen sagt er, dieses wunderbare Bekenntnis muss man sich einmal vorstellen. Ein Mensch, mit dem er durch Palästina gezogen ist, ein Mensch, mit dem er gegessen und getrunken hat, ein Mensch, mit dem er im Boot saß, auf dem Sturm im See Genezareth, zu diesem Menschen sagt er, du bist mein Herr, ja, das könnte ich noch akzeptieren, aber du bist mein Gott. Und jetzt gehen sie durch die Bank ins Martyrium. Lauter junge Christen, die sind nicht bereit, ihre Religion, ihren Glauben zu verleugnen. Werden den Löwen vorgeworfen, als lebendige Fackeln angezündet. Sie gehen dafür in den Tod, für eine Illusion oder für einen Menschen, der letztlich ein Sektierer war oder ein Anmaßender, der etwas zu behaupten, behauptete, dass er nicht war. Nein, die hatten innerlich ein Licht im Gewissen. Die waren überzeugt. Und weil sie überzeugt waren, waren sie Zeugen. Ich kann nur Zeugnis geben von etwas, wenn ich überzeugt bin. Und dieses Licht kam vom Geist Gottes. Er wird euch an alles erinnern, euch in die volle Wahrheit hineinführen. Er wird euch beistehen, er wird euch vor den Richtern die Worte eingeben. Er wird in euch sein, ihr kennt ihn, weil er in euch sein wird. Ich verlasse euch nicht, ich bin bei euch durch den Heiligen Geist. Ich wirke in eurem Gewissen. Das Licht, das jedes Menschenherz erleuchtet, kam in die Welt. Und man kann einer Religion nur anhängen, wenn man von ihr überzeugt ist. Das werfe ich keinem Muslim vor, dass er glaubt, seine Religion ist die bessere. Okay, jede Religion ist von sich überzeugt, sonst muss man sie wechseln. Wenn ich nicht wüsste, dass für mich Jesus der absolute Höhepunkt ist, ich glaube, dass er die Wahrheit ist, dass er Gott ist, ja dann kann ich ihn nicht mehr in eine Reihe stellen mit allen anderen. Kann ich sagen, ja, mein Glaube ist auch nicht besser als deiner, bisschen richtig, bisschen falsch, jeder hat ein bisschen recht, ein bisschen falsch, ist egal, was man glaubt, Hauptsache man glaubt etwas. Hauptsache man glaubt etwas. Ich glaube nicht etwas. Nein, mir ist nicht wurscht, was ich glaube. Ich glaube nicht irgendetwas. Also, ich glaube nur, weil Jesus mich überzeugt. Ich glaube nur an ihn, weil ich ihn als absolut einzigartig anschaue. Ich kann ihn mit niemandem vergleichen. Was ich da sehe, wenn ich ihn anschaue, ist für mich das allerschönste Gottesbild. Ich hätte mir Gott nie so schön vorstellen können. Dass es so weit geht, dass es so demütig ist, dass er für mich stirbt, Leiden auf sich, dass er seine Wahrheit nicht mit Gewalt durchsetzt, nicht mit dem Schwert, Kopf ab, entweder du glaubst oder glaubst nicht oder Kopf ab. Nein, er ist ganz anders. Aber man kann einer Religion nur anhängen, wenn man von ihr überzeugt ist. Insofern sind alle Religionen absolut. Sie stellen einen Wahrheitsanspruch, einen Absolutheitsanspruch, auch der Buddhismus. Der Buddhist sagt, meine Wahrheit ist die Wahrheit, die bessere. Ist klar, das wirf ich ihm nicht vor. Ob Jesus wirklich Gott ist, der Mensch wurde, das ist eine Glaubensentscheidung, das muss man prüfen. Mit 14 habe ich begonnen zu beten, lieber Gott, wenn es dich gibt, ich möchte dich erkennen. Vor dem Einschlafen, jeden Abend bitten, lieber Gott, wenn es dich gibt, ich möchte dich erkennen. Und dann die Beschäftigung mit Jesus, mit dem Evangelium. Wer ist dieser Jesus? Was sagt er? Warum stirbt er? Was hat er für einen Anspruch? Und wenn man das tut, was er sagt, spürt man, dass es wahr ist. Du spürst es. Die Feindesliebe ist absolut göttlich. Du merkst das. Er sagt es selber. Jeder, der meine Worte hält und sie tut, merkt und spürt, dass ich von Gott komme, dass ich von Gott ausgegangen bin, dass es wahr ist. Also das verkündigen wir, nicht anmaßend, nicht hochmütig. Ich setze auch niemandem einen frommen Hut auf, weil das Licht Gottes ist schon dort, bevor ich komme als Missionar. Als der Diakon Philippus dem Kämmerer, dem Äthiopischen, auf dem Wagen begegnet ist, hat er schon Jesaja gelesen. Und der Diakon ruft hinauf: Verstehst du überhaupt, was du da liest? Ja, wer? Wie könnte ich verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und dann erklärt ihm Philippus, dass das, was er da liest bei Jesaja, der Gottesknecht, dass das sich erfüllt hat in Jesus. Und dann lässt er sich taufen am Ende des Weges. Da ist Wasser. Was steht meiner Taufe entgegen? Das heißt, das Licht Gottes, der Heilige Geist war schon dort, bevor Philippus kam. Und der Heilige Geist hat ihn im Tiefsten überzeugt, dass das wahr ist. Nicht ich. Ich sage nur, ich habe eine gute CD. Hör die mal an. Ich sage nur, ich habe ein wunderbares Konzert erlebt, Mozart. Geh mal hin, hör dir die Musik mal an. Das ist Mission. Ich sage nur, ich hatte da einen Rückenschaden, einen Bandscheibenvorfall, aber der Therapeut dort, der konnte mir helfen. Du hast das gleiche Leiden. Geh doch mal zu ihm, versuch's einmal. Das heißt missionieren. Das ist nicht hochmütig. Ich sage nur, wovon ich überzeugt bin, und ich gebe meine Erfahrung weiter und sage, ich finde die Musik super, vielleicht ist sie was für dich. Der konnte mir helfen, vielleicht auch dir. Das ist Mission. Und wenn man eine kostbare Perle gefunden hat, wenn man ein Händler ist und den Markt kennt, den Markt der Religionen und der Philosophien, wenn man da überall mal hineingenascht und geschnuppert hat und nach einer Perle sucht und man findet die kostbare, die wunderbare, die ich Jesus nenne, dann sage ich nachher nicht, ja, meine Perle ist auch nicht schöner als deine und vielleicht ist sie auch falsch. Wer kann schon sagen, ob sie echt ist? Dann bist du kein Händler. Ich sehe doch, ob die echt ist oder nicht. Das spüre ich doch im Gewissen. Ich merke doch, ob etwas wahr oder Lüge, Illusion oder falsch ist. Meinst du, ich könnte mein Leben auf eine Illusion aufbauen? Ich baue nur auf der Wahrheit. Ich glaube, dass das Christentum wahr ist. Deswegen baue ich darauf. Sonst wäre ich Buddhist oder Agnostiker. Aber auf einer Illusion baue ich sicher nicht mein Leben. Aber ich für mein Gewissen spüre es, dass Jesus etwas Besonderes ist, die kostbare Perle. Und ich zeige sie jedem und ich biete sie jedem an. Niemand muss sie sich umhängen. Das ist Mission. Und da sehe ich keinen Hochmut, keine Anmaßung, keinen Imperialismus, gar nichts. Ich bin nur überzeugt und ein Zeuge. I sing a little song. Manchmal, wenn ich bete, entstehen kleine Lieder. Das ist eines davon. Es ist das Ave Maria, die Worte des Engels Gabriel, auf Griechisch im Originalton des heiligen Lukas. Die Menschwerdung Gottes, denn für Gott ist nichts unmöglich. Damit hat es begonnen Und deswegen ist Jesus der Sonderfall, der alle etwas angeht, die ganze Welt. Und deswegen können wir es nicht für uns behalten. Heire Maria, Kechari Domine, O Kyrios Metasso, Oilogemine Synen Gynaixi.
Ich glaube, Sie haben es wirklich ganz gut getroffen, auch wie wir wirklich rausgehen können, um Zeugen zu sein. Nicht, dass wir unseren Glauben überstülpen, sondern dass wir aus Überzeugung das Leben. Vielen, vielen Dank für die Worte, die Sie zu uns gesprochen haben und auch für das Lied. Vergelt's Gott. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, hey, dieser Jugendbischof ist so cool. Wer es noch nicht gesehen hat, der hat so coole Schuhe an, der hat so Turnschuhe an. Ich möchte euch nur sagen, ihr braucht keine Angst zu haben, Fragen zu stellen. Der versteht uns, ja? Der lebt mit uns, der hat ein junges Herz, der versteht eure Fragen, der versteht die Jugend und habt wirklich keine Angst, die Frage zu stellen, die euch auf dem Herzen liegt.
Das ist eigentlich, sag mal, eine Frage, die jetzt mit allem eigentlich nichts zu tun hat oder nur mittelbar. Und zwar kommen Sie aus einem christlichen Elternhaus. Und also, wenn ja, wie sind Sie jetzt einmal dann dazu gekommen, jetzt eben Priester zu werden? Oder wenn nein, wie sind Sie zum Glauben gekommen?
Also, ich bin 1955 geboren und bin dann in meiner Jugendzeit, so mit 13, 14, in die 68er-Bewegung hineingekommen. Die Haare wurden von Jahr zu Jahr länger. Ich hatte ganz lange, gerade Haare, nichts Schönes, aber schulterlang. Und bin auch ein bisschen ausgeflippt herumgelaufen. Also das war in den 70er-Jahren. Ihr kennt die Musik aus dieser Zeit und die Kulturrevolution, die da von den 68ern ausgegangen ist und Marxismus und so weiter im Internat, wo ich studiert habe, sind meine Kollegen mit der Mao-Bibel in der Jeans-Tasche herumspaziert und so. Und natürlich kam da ein bisschen alles ins Rutschen, die religiösen Ansichten, also man hat sich abgegrenzt gegen die Autoritäten, die Lehrer, die Kirche und so weiter. Das war in der Luft und da habe ich begonnen, Gott zu suchen. Also ich war aus einer gläubigen Familie, wir gingen jeden Sonntag zur Heiligen Messe, meine Eltern waren gläubig, ich war Ministrant und ich habe von Kindergartenalter an habe ich gewusst, ich werde Arzt oder Priester. Ich wollte nie was anderes. Bin immer hin und her geschwankt, wenn ich verliebt war, wieder mehr Arzt. Also das war ein Prozess. Aber so richtig intensiv dann den Glauben noch einmal sich neu aneignen, durch eigene Suchen und Nachforschen. Und das hat begonnen mit diesem Gebet, das ich zitiert habe. Ich bin da zu einem meiner Lehrer gegangen in einem Ferienlager und habe gesagt, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Habe ich halt damals so empfunden, irgendwie Zweifel gehabt. Und dann hat dieser Priester mir den Rat gegeben, bete, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich erkennen und finden. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich bete jeden Abend vor dem Einschlafen eine gewisse Anzahl Gebete, um etwas zu investieren und rufe da einfach mal ins Universum hinaus, ist da jemand, hörst du mich, gibt es dich, ich bin da, ich wäre da. Und dann begann die Beschäftigung mit dem Evangelium, dann habe ich gemerkt, an einem guten Baum können nicht faule und gute Früchte wachsen. Und Jesus, so wie er redet, das ist zwar steil, die Eucharistie, das war für mich damals schon auch eine Steilvorlage, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben, aber ich habe ihm dann einfach geglaubt, weil er in vielen anderen Situationen so adelig, so klug, so weise, so demütig, so überzeugend war. Und am Schluss, wie er gestorben ist. Weil ich habe die Idole gekannt, Bob Dylan und Kompanie, ich spiele auch Mundharmonika und Gitarre, das kommt aus der Zeit und so. Die haben alle Drogen genommen, L.A. und Che Guevara, hing als Poster im Zimmer meines Bruders. Oder? Es gab schon auch Idole, aber ich habe den Unterschied gespürt. Keiner von ihnen hat mit seinem Leben für seine Wahrheit bezahlt. Jesus zahlt eigentlich immer drauf mit seinem Anspruch, bis er am Schluss völlig verlassen stirbt und vernichtet wird. Und da habe ich gemerkt, mit diesem Menschen, da ist etwas Größeres. Also Jesus begann mich immer mehr zu überzeugen und dann habe ich natürlich auch begonnen, zu ihm zu beten. Und dann kam dann die Entscheidung, Priester zu werden mit 19. Aber ich hatte dann noch eine lange, lange Odyssee. Ich hatte viele Probleme, viele Seelennöte, viele Umwege. Ich bin erst mit 40 Jahren Priester geworden. Also der Denk- und Suchweg hat seit dem 14. Lebensjahr, hat er also 26 Jahre gedauert, bis ich dann Priester war. Wie ich es eigentlich von Kindheit an mindestens dafür offen war. Oder so. Also ich musste auch durch eine Lebensschule und durch eine innere Läuterung.
Könnten Sie ein paar Tipps dazu geben, wie man mit Freunden umgehen soll, die vom Glauben abgekommen sind, aber trotzdem noch irgendwie christlich orientiert sind?
Man kann nicht ihnen jetzt irgendwie etwas einimpfen oder aufdrängen, aber zu dem stehen, was wir denken. Es kommen ja immer wieder Fragen aufs Tapet, als ich im Spital gearbeitet habe, in den Sommermonaten jeweils im OP, die Ärzte, die Assistenten, die Schwestern, die bringen selber die Fragen. Ich muss niemanden, muss nicht herumgehen und hausieren, du, ich möchte dich da vom Christentum überzeugen. Die fragen mich selber. Aber da, ich muss natürlich so leben, dass sie fragen, also sie spüren das irgendwo, dass wir in einer Beziehung mit Jesus leben. Aber letztlich fügt der Herr den Moment. Dann, wann es Gott gefällt, kommt es fast wie von allein. Und dann, wenn sie fragen, dann muss ich Farbe bekennen, nicht in die Hose machen und mich nicht bekennen, oder? Weil ich könnte ja dann irgendwo vielleicht in der Schmuddelecke landen oder so. Da muss man mutig sein. Und wenn man, ich habe gelernt, derjenige hat am meisten Recht, dem es am schlechtesten geht. Der auf dem verlorensten Posten steht in diesem Raum, in einer Universitätsaula, in einer Vorlesung, der, über den alle lachen, oder vielleicht der auf einer schwachen Position, dort ist vielleicht die Wahrheit. Die ist nie so stark, dass man dann den großen Zampano spielen könnte und alle essen dir wie die Vögel aus den Händen. Vielleicht muss man auch einmal ein bisschen etwas aushalten, dass ein bisschen belächelt wird oder dass man so quasi provokant ist oder provoziert, nur schon durch die Existenz, nur schon, dass ich nicht mitlache, ist schon eine Störung, das ist schon eine Störung und so. Also die spüren das schon, ob da etwas da ist oder zu holen ist. Diejenigen, die Bienen, die finden zum Honig. No problem. Jede Biene findet den Honig. Das heißt, wenn wir etwas zu geben haben und Jesus in uns wohnt und sich unserer bedienen will, dann bringt mich Jesus, der Herr, selbst in die Situation. Er führt mich zur rechten Zeit an den richtigen Ort zu diesem Menschen, der sucht. Der Philippus hat den Kämmerer nicht gesucht. Gott hat es gefügt, dass er zufällig des gleichen Weges kam. Und wenn es sein muss, sendet er auch noch einen Engel, wie zum Cornelius, und sagt: Geh nach Joppe und frag nach einem Mann, der heißt Petrus. Der wird dir sagen, welchen Weg du zu gehen hast. Also Gott hat alle Möglichkeiten. Ich muss nichts anzetteln, muss nicht meinen, fromm, ich muss jetzt den bekehren oder den irgendetwas einimpfen. Das ist vielleicht gar nicht der Moment. Vielleicht will er das gar noch nicht. Ist gar noch nicht offen dabei. Dafür, wenn er fragt, dann ist er offen. Und dann muss ich Farbe, Flagge zeigen. Und ich muss nur sagen, wovon ich überzeugt bin. Alles andere, wie er dann damit umgeht, das ist seine Sache, respektiere ich. Aber die Freunde, die lieben einem ja einfach, oder? Freunde, die haben dich einfach gern. Ein Freund kann nicht die Musik verachten, die mir wertvoll ist. Es geht nicht. Der weiß, das ist halt ein Freak, der hört das und so. Das gefällt mir nicht so, aber gut. Aber mit Freunden ist, wenn man mit ihnen lebt, kommt das zur Sprache. Und nur authentisch sein, nur echt, nur wahrhaftig sein. Und selber Gott suchen, wirklich mit Jesus ernst machen, selber Gott suchen. Und versuchen, wenn Gott mir etwas zeigt, wenn mir etwas einleuchtet, dass ich es tue, dass ich es tue. Und dass ich auch im Stillen bereit bin, den Preis zu bezahlen. Sobald man es mit der Wahrheit zu tun hat, wird es ein bisschen ungemütlich in dieser Welt. Und das muss ich auf mich nehmen. Wenn ich das nicht auf mich nehme, dann bin ich nur ein rauchendes Holzscheit. Oder das raucht, aber es gibt nicht wirklich Licht. Aber sonst nicht. Sonst bin ich Licht und Salz. Aber Salz, das würzt, oder? Das provoziert. Das ist nie ganz neutral. Das ist auch nie ganz gemütlich.
Was haben Sie für einen Beruf vor dem Priester gemacht? Oder was haben Sie vor Priester gemacht? Oder wie sind Sie zu der Entscheidung gekommen, Priester zu werden oder Gefallen gefunden zu haben an dem Beruf? Das waren die zwei Fragen.
Also, der erste Versuch war mit 19, ich habe lange gebetet, lieber Gott, zeig mir, was ich tun soll. Und ich habe dann ganz klar gespürt, ich muss ins Kloster. Mit 19 ins Kloster, ins Noviziat, Benediktinermönch. Dann bekam ich Depressionen, seelische Nächte und bin abgemagert und krank geworden. Alles hat sich beunruhigt. Das ist lange Geschichte. Schließlich mit 23 hat man mir gesagt, vielleicht doch besser, du gehst noch einmal ein bisschen reifen ins Leben hinaus. Wenn du später immer noch die Berufung spürst, kannst du wieder kommen und dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Da ist ein bisschen die Welt zusammengebrochen, habe mich von Gott verlassen gefühlt, habe Gott und die Welt und meine Berufung nicht mehr verstanden, habe dann ein Jahr lang so als Lehrer gemacht in einer Kinderklinik, so bis ich wieder ein bisschen gesund war. Dann habe ich aus Verlegenheit das Medizinstudium in Angriff genommen, habe dann eine Gemeinschaft kennengelernt in Rom, die war sehr durch charismatische Privatoffenbarungen aufgebaut. Da war retrospektiv nicht alles so von Gott inspiriert, wie ich am Anfang gehofft habe und so weiter. Es war nicht leicht, da sich wieder zu befreien. 12 Jahre war ich da drinnen, bin dann da ausgebrochen, weil ich einfach nach 12 Jahren zur Überzeugung kam, darauf kann man nicht weiterbauen. Das muss neu begründet werden, da muss einmal die Kirche über die Bücher gehen und Spreu und Weizen trennen und so weiter. Und das war dann auch ein Prozess in der Gemeinschaft dort. Und ich habe dann einfach nach meinem Gewissen gehandelt und bin weggegangen, in die Schweiz zurückgekehrt und wieder ins Kloster, dort, wo ich aufgehört hatte mit 23. bin dann mit 35 wieder ins Kloster, wieder ganz unten vorn angefangen, Noviziat, zeitlicher Profess, nach 3 Jahren Gelübde, endlich als ewiger Student Studium abgeschlossen, bald mit 39 in Salzburg, Priesterweihe 1995, und dann habe ich das Doktoratstudium gleich weitergezogen und dann haben mich die Mönche nach Hause gerufen und 99 zu ihrem Abt gemacht. Also nach 9 Jahren, 8 Jahren war ich dann schon Abt der Gemeinschaft und am Anfang, als ich kam, habe ich gedacht, mich nimmt niemand mehr. Mit meiner Vergangenheit, da nimmt mich niemand mehr. Da hat keiner mehr Vertrauen, dass da irgendwie eine echte Berufung da ist und so. Also gut, Gott hat mir geholfen, es musste so sein. Und dann bin ich Abt geworden und war 10 Jahre Benediktinerabt und bin dann Weihbischof geworden 2009. Also es war, das ist natürlich nur äußerlich gesehen, mit 30 habe ich mich noch abgrundtief verliebt, eigentlich schon ganz immer auf zölibatären Weg und Ausrichtung, aber es ist halt passiert, habe eine Clown-Nummer gemacht und die Partnerin, in die hat mich verliebt damals und das war, es gab viele Schwierigkeiten, viele Prüfungen, echt, viele Tränen, echt, bis ich langsam mit den Jahren zur Unterscheidung des Geistes kam, dass man echtes und falsches Gold unterscheiden kann, dass man eine echte und eine falsche Perle unterscheiden kann, weil beides sieht gleich aus und man kommt erst mit der Zeit drauf. Und das war eine Schule, eine Läuterung, eine Vorbereitung auf das. Ich glaube, ich könnte heute nicht so reden, ohne all diese Stationen, Dunkelheiten, Fehler, Irrwege, Herausforderungen, Gottverlassenheiten, Irrtümer. Ich war ein ehrgeiziger Junge, immer der Beste in der Schule, immer top, alles kann. Ein Größenwahnsinniger mit 19, das musste ausgeschwitzt werden. Das hat mir Gott ausgetrieben, und zwar gründlich, oder? Da ging es immer hinab nachher, die ganze Karriere ging nur nach unten, bis 35. Meine Brüder haben mir schon gesagt, also wenn du dann scheiterst wie unser Großonkel, der nach Amerika ausgewandert ist und ohne nichts zurückkam, wir können dann nicht für dich sorgen und so. Also ich war ein ewiger Student und kam nie auf einen grünen Zweig. Für die Familie war das schwierig, bis ich 35 war. Und das war eben diese Schule Gottes, glaube ich, für mich.
Sie haben ganz kurz diese Lebensphase mit den Privatoffenbarungen angesprochen. Wie gehen wir mit den verschiedenen Erscheinungsorten, mit den Botschaften um? Wie finden wir da den Weg, das Gute vom Falschen zu unterscheiden? Wie können Sie uns helfen?
Aber ich glaube, erstens, man muss einmal persönlich ganz entschieden sein für Gott und für den Willen Gottes in allen Dingen. Ich will nur Gott. Wenn es Gott ist, wenn du es bist, dann nehme ich das an. Wenn du es nicht bist, dann zeig es mir. Also Gott selber zeigt es mir auf die Länge. Ich muss auf mein Innerstes hören. Das, was dich innerlich nicht überzeugt, wo immer ein Unbehagen, eine Beklemmung bleibt, wenn jemand, mir hat man immer gesagt, was meine Berufung sei, du bist zu dem Beruf, immer hat man mir das Leben kompliziert gemacht, weil irgendjemand gemeint hat, er hätte ein Licht von Gott für mich, was meine Berufung ist. Ich habe es nicht gehört, aber es wurde mir gesagt, tu nichts, wovon dich nicht Gott überzeugt und tanze nie nach einer Musik, die du nicht hörst und bleib nie in einem Gewässer, in einem Element, das nicht dein Ding ist. Die Forelle weiß, dass sie nur im kalten Wasser in ihrem Element ist. Du kannst die nicht in einen seichten Tümpel werfen. Die geht ein. Also der Fisch weiß, ob er in seinem Element ist. Er lässt sich nicht einfach einen frommen Hut aufsetzen und tut etwas, wovon er nicht überzeugt ist, wo er keine Musik hört, wo er das Gefühl hat, ich gehe neben meinen Schuhen und ich sehe es nicht ein. Ich sehe nicht ein, warum das. Nur wenn Gott dich davon überzeugt. Wenn man den Willen Gottes sucht, dann zeigt es mir Gott. Ich spüre es. Ich bekomme Zeichen, Hinweise. Und es ist auch vernünftig. Es ist vernünftig. Aber 95% mindestens von allen Privatoffenbarungen, die ich kennengelernt habe, kannst du vergessen. Jedenfalls nicht darauf bauen. Weil es ist immer mehr oder weniger. Und es inspiriert und es ist oft sehr, sehr viel drinnen von allzu menschlichen, der betroffenen Personen, die da mitmischen. Also, ich glaube, sucht den Willen Gottes. Für eure Lebensentscheidungen sprechen immer auch 5 vernünftige Gründe. Und es sind konkrete Dinge. Ich sehe ganz konkret, diesen Schritt kann ich jetzt tun, diesen Sprung. Es ist konkret, ich kann nicht irgendwie hinausfantasieren, ich müsste irgendwo Armen helfen, aber ich weiß nicht wo und wie und so weiter. Es ist konkret, der Ruf Gottes. Die Stufe, der Schritt liegt vor mir. Der reiche Jüngling hat gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben? Dann sagt Jesus, wenn du vollkommen sein wirst, nur das fehlt dir, tu das. Der Schritt ist jetzt ganz konkret, sichtbar. Er könnte den Sprung tun. So führt mich Gott. Es ist auch vernünftig. Es ist auch vernünftig. Und ich habe 70% ein gutes Gefühl. Das heißt, ich spüre innerlich doch, ich höre die Musik. Das ist mein Ding. Das bin ich. Ich habe da ein Potenzial. Ich bin mit mir selber eins. Ich habe nicht das Gefühl, dadurch in die Selbstentfremdung zu kommen, in fremden Schuhen zu gehen, einen Hut aufgesetzt zu bekommen oder neben den Schuhen zu gehen. Also ich bin auch immer ganz mich selbst. Und ich gehe in die Richtung, wo ich 70% auch spüre, ich habe da eine Zuversicht. Ich gehe da gern hinein, weil da leuchtet mir etwas entgegen, das mir Hoffnung gibt, das, wo ich die Zuversicht habe, das könnte Gott gefallen. Also ich muss nicht für meine Entscheidungen immer eine Doktorarbeit machen, sondern entscheide, Gott geht mit, aber tu nichts, wovon Gott dich nicht überzeugt. Bleib in deinem Element, tanze nicht zu einer Musik, die du nicht hörst. So.
Dann machen wir noch die letzte Frage.
Der Gott im Alten Testament ist ja manchmal ziemlich hart. Und Jesus sagt ja, Gott ist immer der Gleiche. Wie kann man das erklären? Also vom barmherzigen Gott im Neuen Testament und von dem harten Gott, der sagt, vernichtet alles, treibt das Böse aus Israel. Wie kann man das erklären, dass Gott da immer der Gleiche ist?
Im Alten Testament, es ist natürlich klar, die Heilsgeschichte ist eine Geschichte. Es ist sozusagen eine Dämmerung. Die Sonne geht auf. Am Schluss geht die Sonne auf in der Fülle der Zeit. Das ist Jesus. Deswegen alle Kirchen nach Osten. Der Auferstandene ist die Sonne der Gerechtigkeit, die wahre Sonne. Das Licht, das alles ins rechte Licht rückt. Und das Licht, in dem ich jetzt alles neu sehe, diese Sonne ist erst im Sohn aufgegangen. Und insofern strahlt das auch zurück auf die Dämmerung vor ihm, die in Israel sich angebahnt hat. Aber die Juden im 10., 12., 14. Jahrhundert vor Christus hatten natürlich nicht die gleiche Gotteserkenntnis, wie ich sie habe nach Jesus, nachdem ich sein Kreuz gesehen habe. Nachdem ich gesehen habe, wie er stirbt, Gott, habe ich eine andere Vorstellung. Und insofern zeigt auch das Alte Testament, das sind auch historische Dokumente, es ist eben nicht einfach wie der Koran jedes Wort diktiert, sondern es ist ein Zeugnis von einer Erfahrung in der Sprache, in der Art und Weise und auch oft in der literarischen Gattung, die diesem Autor zur Verfügung stand. Da gibt es Gedichte, da gibt es Gebete, da gibt es mehr Geschichtsschreibung und ich merke natürlich auch ein bisschen etwas von der Begrenztheit des Menschen von damals in seinem Blick auf Gott und daher eben auch im Gottesbild manchmal diese andere Seite, die uns jetzt, nachdem wir Jesus kennengelernt haben, ein bisschen brüskiert. Aber letztlich kann ich eben christlich gesehen das Neue, das Alte Testament erst im Lichte Jesu richtig sehen, aber es gibt auch schon im Alten Testament die prophetische Kritik, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Es gibt auch dort immer die Gegenbewegung. Es gibt auch beim Abraham die klare Aussage, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebt. Es gibt beides. Und insofern ist es alt, der gleiche Gott, der beginnt sich zu offenbaren, aber auch noch nicht so erkannt und erfasst wurde, wie er eigentlich ist, sondern es war ein Wachstum und auch ein Auf und Ab und es waren oft auch Missverständnisse da, oder? Auch bei den Handelnden im Alten Testament, dass ihnen das Gott nachher vorgeworfen hat. Der Elia musste erkennen, dass das Gott nicht gefallen hat, dass er die Baalspriester mit dem Schwert umbringen ließ. Er musste erkennen, dass Gott nicht im Sturm, nicht im Feuer, nicht in der Gewalttätigkeit ist, sondern im sanften Säuseln, in der Sanftmut. Die ist die wahre Macht. Die Ohnmacht der Liebe ist die wahre Macht, die den Gegner verändert und ihm eine neue Chance gibt. Das musste Elias kennenlernen. Und insofern hat Elias Gott noch nicht gekannt und auch viele andere nicht, die dann entsprechend schreiben oder das dem Feind anwünschen. Aber der liebe Gott hat alles mit der Zeit zurechtgerückt durch seinen Sohn. Durch seinen Sohn.